Wir starten heute in eine wirklich traumhafte Geschichte. Die Geschichte von Josef. Ihr findet sie im Alten Testament, 1. Mose 37. Da könnt ihr die Geschichte nachlesen. Und ich möchte euch raten, euch Zeit zu nehmen, zu Hause schon die Geschichte mal in aller Ruhe durchzulesen. Renate und ich, wir hatten gerade Ferien gehabt, 14 Tage lang waren mit unserem Wohnmobil an der Mosel unterwegs. Und manche von euch haben schon gefragt, hat das Auto gemacht, was es sollte? Ja, es hat gemacht, was es sollte. Wir haben es genossen und in den Ferien einfach uns am Morgen immer Zeit genommen, einfach ein Kapitel zu lesen. Und wir haben wirklich viel diskutieren müssen, auch über, auch für unser Empfinden manchmal merkwürdige Dinge, die in dieser traumhaften Geschichte passiert sind. Es ist die Geschichte für den Weg von dem Traum, den Josef hatte, mal hin zu seiner Bestimmung. Und dieser Weg vom Traum bis zur Bestimmung, der hat relativ lang gedauert. Und ich glaube, uns geht es selber manchmal auch so, dass wir Träume in unserem Leben haben, dass wir so Vorstellungen haben und dass wir vielleicht noch nicht bei unserer Bestimmung angekommen sind und unsere Bestimmung, unsere Berufung irgendwie suchen. Ich glaube, das steckt in uns irgendwie drin. Und jeder fragt sich ja ab und zu mal, warum bin ich auf dieser Erde? Was werde ich in meiner Lebzeit hier verändern können? Was bleibt mal übrig, wenn ich gehe? Ich glaube, das fängt sogar schon ganz früh an, wenn du Kinder fragst, was ihr mal werden wollt. Pilot oder der Polizist oder der Feuerwehrmann oder so. Das sind ja immer so gleich so die ersten Sachen. Aber man spürt schon so ein bisschen was von dem Traum, der da ist. Vielleicht später, wenn jemand sagt, ich würde mal eine große Familie haben, 4, 5 Kinder. Oder jemand sagt, ich will Schauspieler werden oder ich möchte mal ein Musiker werden oder so. Also man merkt, da ist oftmals ein Traum da, aber es ist oftmals noch ein weiter Weg, bis man mal wirklich die Berufung und den richtigen Platz findet. Und unterwegs kann sich das oftmals auch noch immer wieder ändern. Bei Josef dauerte der Weg 13 Jahre lang, zwischen dem Zeitpunkt, wo er seinen Traum hatte, bis er nachher seine Bestimmung ergreifen konnte. Und für seine Familie war das natürlich fantastisch, dass er seine Bestimmung ergreifen konnte. Er hat im Prinzip die ganze Familie eigentlich das ganze Volk Israel vor dem sicheren Hungerstod retten können, dadurch, dass er seine Berufung ergriffen hat. Und ich glaube, dass wir sehr viel lernen können von Josef. Und deshalb freue ich mich sehr auf die Serie jetzt im Sommer mit euch, dass wir da anschauen können, wie Gott mit ihm den Weg gegangen ist. Das war für ihn nicht einfach. Er hatte etliche Tests zu absolvieren. Und ich weiß, Tests ist jetzt so ein ganz schwieriges Wort. Wir sind gerade am Schuljahrsende. Und ich glaube, alle Tests sind mittlerweile schon geschrieben. Das ist jetzt gegessen. Aber es weckt einfach wahrscheinlich reflexartig irgendwie, oh nein, wenn man von einem Test redet. Dazu später noch ein bisschen mehr. Wir werden sechs verschiedene Tests uns anschauen. Heute starten wir mit dem Stolztest. Dann kommt der Verlierertest, da freue ich mich schon sehr drauf. Am nächsten Sonntag wird Martina Hausmann die Predigt halten zu dem Thema, der Verlierertest. Dann kommt der Erfolgstest, der Belastungstest, der Ausdauertest. Am Schluss auch noch der Vergebungstest. Und wenn das Wort Test für dich jetzt eher negativ gefärbt ist, dann machen wir einfach einen Link zum Englischen. Da gibt es das Wort auch, Test. Und es gibt im Englischen, finde ich, ein interessantes Wort, Testimony. Also das Zeugnis, da kommt auch der Test vor. Und ich finde das noch eine interessante Verbindung, wenn du einen Test im Leben erlebst, wenn du eine Prüfung hast, wo eine schwere Zeit vielleicht, wo du durchgehst. Wenn du dann durch bist, danach hast du ein Testimony, danach hast du ein Zeugnis, dass du erzählen kannst, wie Gott dir in der Zeit begegnet ist. In dem Test zu stecken, ist oftmals unangenehm, aber nachher dieses Zeugnis, dieses Testimony zu erzählen, das ist etwas Schönes. Ein anderer Vergleich, der uns da auch noch helfen kann, ist, Michelangelo wurde mal gefragt, wie er es schafft, aus so einem Marmorblock, der vor ihm liegt, eine wunderbare Statue zu meißeln. Ihr seht auf dem nächsten Bild die Davidsstatue. Das ist eine Statue, die Michelangelo aus einem Marmorblock gehauen hat. Und wenn man jetzt näher ranzoomen würde, zum Beispiel an den Handrücken, da sieht man die Äderchen auf dem Handrücken. Also das ist sowas von echt, von originalgetreu aus so einem Marmorblock. Und man hat Michelangelo gefragt, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Und die Antwort, die finde ich, die ist für uns mit wegweisend. Er sagt, ich habe alles weggeschlagen, was nicht zu David gehört. Also die Statue heißt David. Ich habe alles weggeschlagen, was nicht zu David gehört. Und das, finde ich, ist ein hervorragendes Bild dafür, wie Gott mit uns umgeht, wie er unseren Charakter schleift, wie er uns hilft, auch manchmal durch schwierige Dinge, wo es vielleicht wehtut, bis weghaut, bis wegmeißelt, dass wir die Gestalt annehmen, dass unser Charakter so wachsen darf, dass man dann einfach nur dasteht und staunt, was er getan hat. Ich glaube, dass wir als Christen alle wachsen sollen und dass Gott mit uns einen Weg gehen will, wo er uns auch immer mehr Verantwortung geben möchte. Und ich glaube, dass ein Stück dessen, wie viel Gott uns anvertrauen kann, auch daran liegt, wie er uns formen kann. Sind wir bereit dazu, dass er uns fähig macht, dass er uns schleift, dass er an uns arbeitet und dass wir fähig werden, auch weiter zu wachsen und auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das sehen wir bei Josef ganz deutlich. Stolztest klingt natürlich noch schlimmer als Test. Und vielleicht denkst du dir, du, also Stolztest, da hätte ich ja gerade daheim bleiben können, irgendwie, wenn der Uwe predigt. Ich habe das nicht nötig. Andere, da der Hans-Rudi oder der Andi, die haben das vielleicht nötig. Die sind noch nicht so weit wie ich. Aber Stolztest, das ist nicht für mich. Dann kann ich dir gratulieren, ist gut, dass du da bist und dass du heute Morgen diesen Stolztest mit uns anschaust. Josef erlebt diesen Stolztest in der Zeit, da ist er gerade 17 Jahre alt und er hat zwei Träume. Und jetzt möchte ich mit euch einiges an diesem Bibeltext lesen. Wir hören da, Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaak als Fremder gelebt hatte. Und so geht seine Geschichte weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Das ist eine ganz komplizierte Patchwork-Familie, die der Jakob da hatte. Und zwar, nur damit wir den Zusammenhang da gut sehen, Jakob hat eine Frau gesehen, Rahel, und die hat eingeschlagen wie der Blitz irgendwie. Der war sowas von granatenmäßig verliebt in die Rahel und hat gesagt, die Rahel, die muss ich unbedingt haben. Und damals war das so, er hat 7 Jahre bei dem Schwiegervater gedient und sich quasi das Recht auf die Tochter erarbeitet. Ich habe 2 Töchter, wäre schön gewesen, meine Schwiegersöhne hätten da auch ein bisschen. Jedenfalls damals war das so. Wie auch immer das passiert ist, können wir nicht näher darauf eingehen. Er heiratet, er lupft den Schleier, da war es aber schon zu spät und entdeckt, da ist Lea drunter, die Schwester von Rahel. Der Schwiegervater hat ihm die einfach runtergeschoben. Und er war so verschossen und so verliebt in die Rahel, dass er gesagt hat, ich diene nochmal 7 Jahre. Und nochmal 7 Jahre und dann hat er seine geliebte Rahel bekommen. Und mit Rahel zusammen hatte er 2 Kinder, eben Josef, von dem wir jetzt reden, und dann auch Benjamin. Die Lea hatte 6 Kinder mit ihm gehabt und dann die Nebenfrauen Silpa und Bilha, mit denen hat er auch noch je 2 Kinder gehabt. Also das ist schon ein ziemliches Patchwork-Familie damals. Die 12 Stämme Israels, sagt man. Das sind diese 12 berühmten Stämme Israels, die 12 Söhne von Jakob. Und der Josef war eben einer der Söhne seiner ganz geliebten Rahel. Rahel ist übrigens bei der Geburt vom letzten Sohn, von Benjamin, dann gestorben. Also das ist wirklich eine tragische Geschichte eigentlich, diese Liebe. Wäre etwas für Hollywood wahrscheinlich. Also, jetzt geht's weiter. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Ja, super. Voll die Petze. Irgendwie schon eh so der besondere Sohn, der zweitjüngste. Und dann fängt er noch an zu petzen und seine Brüder anzuschwärzen vorm Vater. Also sein Charakter, könnte man sagen, hat noch Potenzial an der Stelle. Jakob liebte Josef, und das kommt jetzt auch noch dazu, Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Also Josef hat schon einen schweren Start gehabt. Wenn Jungs zusammen aufwachsen, also ich habe zwei Brüder, das war normal, man prügelt sich, man catcht miteinander, wer ist der Stärkste und so. Und der hatte 11 Brüder und dadurch, dass er sie immer wieder verpetzt hat, war hier ganz einfach 11-1. Und da hast du schlechte Karten. Wenn du der Zweitjüngste noch bist dazu, dann eh. Also das ist für ihn wirklich eine schwierige Konstellation gewesen. Wir lesen weiter. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Und er sagt, hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Reaktion? Was, du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen, schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Mann, also wirklich null Lerneffekt. Er checkt überhaupt nicht, was da abgeht irgendwie. Hört mal zu, sag ich, wie die Sonne, der Mond und 11 Sterne, Vater, Mutter und 11 Söhne natürlich, gell, sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das, schimpfte der. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Also, sie hassten ihn, sie mobbten ihn. Er hatte einen wirklich ganz schwierigen Stand an der Stelle und man fragt sich, ist er blöd? Lernt er da nicht draus irgendwie? Gut, man könnte sagen, er ist erst 17. Also er, und nichts gegen unsere Jugendlichen und Teenies hier im Saal, sind ja nicht alle gleich. Aber er lernt da irgendwie scheinbar nicht draus. Warum hat er das getan? Warum denkt er so? Und ich möchte euch jetzt einen ganz kurzen Theaterausschnitt zeigen. Nico Bachmann versucht uns, die Gedanken, die Josef vielleicht gehabt hat, ein Stück näher zu bringen.
Was soll das? Vater war doch sonst immer auf meiner Seite. Ich habe mir diesen Traum nicht selber ausgesucht. Die sollen sich mal alle nicht so zieren. Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Josef, der Statthalter, Josef, der Fürst. Tja, es können halt nicht alle gleich begabt sein, oder? Am Ende liegt es daran, dass die anderen eine andere Mutter hatten. Pech gehabt, Jungs. Auf jeden Fall kann mir niemand die Schuld in die Schuhe schieben, dass ich in der Gunst Gottes stehe. Und in der meines Vaters. Meine Mutter, der Sterne, der Sonne, der ganzen Welt. Ich bin nun halt einfach mal ein ganz, ganz dufter Typ.
Finden wir jetzt nicht wörtlich, so im Alten Testament war jetzt eher frei nach Nico Bachmann. Aber wir merken, Stolz ist etwas ganz Schwieriges und etwas Mühsames. Und ich möchte euch zwei Geschichten kurz erzählen, wo es um Stolz geht, die uns, denke ich, da auch weiterhelfen. Und ich dachte, ich komme mal zu euch, fäng runter, also eher so ein wenig näher ran, wenn es so persönlich wird über den Stolz. Ich kann mich erinnern, wir haben 1989 mit Gospel News, so einer Musikarbeit, eine Jubiläumstournee gehabt. Und bei der Jubiläumstournee hatten wir ein Konzert in Pforzheim gehabt. Und wir hatten eine schwarze Solistin dabei, die ist Profixi. Die hat bei Bonnie M. schon gesungen damals und irgendwelche Disco-Geschichten. Und ist gläubig sie. Aber man hat sehr deutlich gespürt, sie ist der Profi und sie hat schon mit Bonnie M. gesungen. Und da ist ja nur der Amateurchor, der da mithilft. Und das hat uns schon sehr Mühe gemacht. Und wenn du auf Tournee bist und hast so eine Diva bei dir, die dann nicht zum Soundcheck kommt und dann noch gern ein Salatli mit einem Joghurtdressing bitte um die und die Uhrzeit hätte und so, das ist mühsam zusammen. Und das hat der Chor auch so empfunden. Und an dem Konzert in Pforzheim haben wir ein Lied gesungen und sie war am Schluss von dem Lied verantwortlich dafür, so einen Key zu geben, wann der letzte Refrain ist und wann wir dann fertig machen. Und sie hat es einfach irgendwie nicht checket in dem Lied und sie hat einfach den Schluss nicht gefunden. Und das Publikum ist schon aufgestanden irgendwie, weil wir halt den Refrain schon 10-mal gesungen haben und jetzt weiß und so. Und die Leute stehen auf und klatschen und machen und tun. Der Chor merkt langsam sie. Und du merkst natürlich, wenn du als Solist dabei bist und du merkst, irgendetwas funktioniert nicht und ich krieg's nicht hin, da wird natürlich die Nervosität noch größer und noch schwieriger. Und sie hat einfach den Schluss nicht gefunden. Der Chor hat schon angefangen mit so ein bisschen Grinsen währenddessen. Und in der Band irgendwann haben wir einfach gesagt, 1, 2, 3, 4 und zack. Und dann war einfach fertig. Dann war der Song zu Ende. Und das war gerade der Song vor der Pause. Und sie musste dann quasi durch den Chor durch in die Garderobe gehen. Und der Chor rechts und links, die standen nur noch da und so. Könnt ihr euch vorstellen, was das für sie ein Gefühl war, irgendwie so durch die Reihen zu gehen. Man muss aber auch sagen, und deshalb erzähle ich das auch, dieses Erlebnis hat für sie dazu geführt, dass sie gecheckt hat, so geht's nicht. Und sie hat sich auf der Tournee wirklich 180 Grad geändert. Wir mussten natürlich auch im Chor reden, das geht nicht, dass du auf der Bühne den Solisten auslachst, auch wenn es noch so peinlich ist. Und die Prozesse, die haben dann dazu geführt, dass sie wirklich ein Teil von uns geworden ist. Sie war am Schluss von der Tour war sie mit dabei und hat Mikrofonständer mit aufgebaut und beim Soundcheck mit dabei und alles. Das ist so schön, sie zu sehen, dass jemand checkt, der Stolz, das ist nicht gut und das führt zu nichts und sich ändert und es geht dann miteinander weiter. Ein anderes Beispiel, das ich noch erzählen möchte, ist, vielleicht kennt ihr Willow Creek, das ist eine Gemeinde in den USA, die von innerhalb der letzten 30 Jahren von vielleicht, wann haben die angefangen, mit 100 Leuten auf drei Gottesdienste mit 11.000 Leuten in einem großen Gebäude stattfindet. Und Bill Hybels, er hat immer wieder Leitungskongresse gehalten und Mitte 90er Jahre war auch einer in der Schweiz, in Zürich im Kongresshaus und die Band damals von uns, die hat dort den Worship geleitet und wie der Zufall so will, nach der Mittagspause kommen wir wieder zurück zur Halle, direkt an der Tür trifft sich Bill Hybels und ich. Wir sind gerade der eine rechts, der andere links zur Eingangstür gekommen und er hat mir die Tür aufgehalten. Er war einen Tick schneller als ich gewesen und das ist mir wirklich eingefahren, dass jemand, der so eine Lebensleistung hat, der so ein Vorbild an Leitung ist, er sagt nicht, ich erwarte, dass man mir die Tür aufmacht, mir entsprechend Ehre zeigt, sondern er ist schneller gewesen, bewusst hat die Tür aufgehalten und damit sich quasi unterstellt. Ich fand das ein ganz beeindruckendes Erlebnis an der Stelle und ich möchte mich natürlich bemühen, ebenso nicht auf Stolz und auf Leistung zu beharren, sondern da auch eben mich zurückzuhalten. Wenn wir an den Stolztest gehen, dann kann es ja sein, dass wir selber zu uns sagen, du, weißt, also wie bei Bill Hybels, ich habe ja Gaben, gell? Also der Herr hat mich ausgerüstet und der Herr hat mich besonders ausgerüstet, gell? Also und zwar außerordentlich. Ich habe Theologie studiert und ich verstehe die Bibel besser. Und der Heilige Geist, der schließt die mir natürlich noch auf. Aber wenn ich predige, dann, gell, das versteht ihr dann gut. Und wenn alle so wären wie ich, wenn jetzt wirklich jeder so begabt wäre und so viel Erkenntnis hätte wie ich und sich bei der Predigt immer so gut vorbereiten würde wie ich, dann wäre das natürlich in der Gemeinde ganz anders, gell? Also ihr merkt schon, am Ende vom Tag, wenn du so stolz daherkommst, das ist einfach nur peinlich. Das ist nur peinlich. Und ich glaube auch Gott schaut auf uns runter und er denkt vielleicht auch manchmal über mich oder über dich, oh Mann, ist das einfach nur peinlich. Wenn du denkst, ich bin besser, ich habe mehr Erkenntnis, die anderen, die sündigen viel mehr als ich und so. Ich möchte euch eine Bibelstelle lesen aus 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Da steht: Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich finde, das ist ein super Vers, der ganz deutlich auch zeigt, welche Gefahr Stolz hat und wie dumm es ist, so stolz zu sein. Ich habe schon den Teufel gegen mich, ich würde ja nicht Gott auch noch gegen mich haben. Und deshalb ist Stolz sicherlich der falsche Weg. Aber es gibt auch die umgekehrten Reaktionen, das sehen wir bei uns in den Gemeinden vielleicht öfters. Das graue Müsli, so, ich bin nix, ich kann nix, ich weiß nix, keiner erkennt mich an, wenn ich so wäre wie der, dann wäre das vielleicht anders, aber so ist das ja einfach nur. Ich kann einfach nichts. Das ist, glaube ich, genau der gleiche falsche Weg, weil oftmals ist das, ich kann nichts und der andere, und wenn ich so wäre wie der andere, ist oftmals ganz genauso stolz. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das hin, irgendwie so zwischen dem und zwischen dem? Wo ist da der richtige Platz? Und ich möchte euch ein Wort an der Stelle nennen, und das meine ich wörtlich an der Stelle, und zwar glaube ich, dass es wichtig ist, im positiven Sinne, dass wir selbstbewusst sind. Also nicht stolz und nicht demütig bis zum Abwinken, sondern selbstbewusst. Und zwar meine ich das in dem Zusammenhang, dass ich weiß, ich bin 1,75 groß, ich bin 78 Kilo schwer, ich bin intellektuell nur mittelmäßig begabt, ich bin nicht sportlich, ich bin musikalisch. Aber ich weiß, dass Gott so viel größer ist als ich. Und ich weiß, dass er souverän ist, dass er alles im Griff hat, dass er viel, viel mehr kann als ich. Ich weiß, ich habe Gaben von Gott bekommen. Und dafür bin ich dankbar. Und das ist super. Und mit denen will ich wuchern. Aber ich weiß, dass Gott der ist, der durch die Gaben Dinge geschehen lässt, der Türen öffnet, der Herzen öffnet. Ich weiß, es ist wichtig, dass ich mich für eine Predigt gut vorbereite und dass ich mir Gedanken mache und dass ich weiß, was ich sagen will. Aber mir ist völlig klar, Gott ist derjenige, der durch seinen Heiligen Geist es geschehen lässt, dass Menschen berührt werden, dass Herzen verändert werden, dass wir fähig werden, ihm besser nachzufolgen. Also das heißt, es ist wichtig zu wissen, was kannst du, was bist du, was sollst du auch tun und wo musst du einfach loslassen und sagen, Gott hat es im Griff und er macht das. Ein Stolztest kann vielleicht auch sein, dass du dich fragst, bin ich abhängig von anderen? Also ist wichtig für mich, dass die sagen, hey Uwe, super gemacht und gut und tolle Idee. Weil wenn ich abhängig bin von dem, was andere sagen, dann bin ich genauso abhängig von den Buhrufen der anderen. Wenn die anderen sagen, Uwe, du bist eine Pfeife und Uwe, du bist unsportlich und du kannst das eh nicht und so, dann bin ich nicht selbstbewusst, wenn ich da abhängig bin, sondern bin ich fremdbestimmt. Dann sagen andere, es ist gut oder es ist nicht gut. Gott unterzieht Josef solchen Tests. Und der erste Test ist eben dieser Stolztest. Und ich glaube, dass das Ziel Gottes ist, wenn er testet, dass er an dem Herz von Josef arbeitet, dass er das Herz verändern möchte, dass er mir mehr anvertrauen will und dass er dir mehr anvertrauen will und dass er durch schwierige Situationen dir helfen will, dass du einen Schritt weiter ihm ähnlicher wirst und dass das Verhältnis zu ihm immer intensiver wird und dass du immer näher an dem Bild dran bist, das Gott von dir hat. Ich möchte euch einen Vers lesen aus 4. Mose, da beschreibt Gott eine Beziehung zu Mose, die noch etwas ganz Spezielles hat. Da heißt es: Hört, was ich euch sage. Wenn ich einem Propheten unter euch etwas mitteilen will, erscheine ich ihm in einer Vision oder spreche im Traum zu ihm. Mit Mose aber rede ich anders, denn er ist mein treuer Diener. Ihm habe ich mein Volk anvertraut. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Nicht in geheimnisvollen Bildern, sondern in klaren Worten. Also warum redet Gott direkt so persönlich mit Mose? Weil er im Alten Testament gelebt hat, weil er halt Mose war. Ich glaube, dass er mit ihm so geredet hat, wie es in diesem Vers heißt, denn er ist mein treuer Diener. Also er hat sich bemüht, so zu leben, so zu werden, wie Gott es möchte. Und da ist auch die Frage an uns, bin ich treu dort, wo Gott mich hinstellt? Diene ich ihm an der Stelle, wo er mich haben möchte? Es gibt einen anderen Vers, der heißt, wer im Kleinen treu ist, den werde ich über Großes setzen. Das werden wir nachher bei Josef sehen, dass er im Kleinen treu war und dass er dann Verantwortung für Großes übernehmen konnte. Wir haben auch in der Gemeinde Aufgaben, die sind prädestiniert zum Dienen. Und es gibt Leute in unserer Gemeinde, die ganz vorbildlich dienen. Und denen möchte ich heute Morgen ganz besonders danken. Und zwar habe ich eine Rose für die Franzi Gremlich. Franzi ist jemand, ich habe dich ganz hinten gesehen, sie ist jemand, die für uns den Garten ums Gebäude rum macht und da immer sich sehr viel Mühe macht, im Stillen. Franzi sieht niemand, wenn sie am Schaffen ist, aber wir sehen alle das schöne Gebäude und das Schöne drumherum. Und ich finde, das ist eine absolut vorbildliche Haltung, Franzi, wie du uns dienst, wie du es uns schön herrichtest, dass wir uns freuen können an dem schönen Umfeld, das wir haben. Ich mache gerade noch schnell weiter. Wir haben nämlich noch eine zweite Person, Ursula Hodel. Ursula, du bist jemand, die es geschafft hat, unseren Rasen draußen drüben beim Juhu von so einer Krüterwiese da zu einem fast Golfplatzrasen zu mutieren. Sie ist regelmäßig am Rasenmähen gewesen und der Rasen, der sieht jetzt so aus, weil sie sich da immer so engagiert hat. Ich sage ganz bewusst Vergangenheit, weil sie wird den Job jetzt aufgeben, aus gesundheitlichen Gründen und ich suche da noch eine Nachfolgerin. Also wenn jemand oder Nachfolger, wer da im Hintergrund tätig werden will, darf das gerne tun. Und jetzt gebe ich ein Gas, damit es nicht zu lang dauert. Der Dani Werner möchte ich noch gerne eine Flasche Rotwein überreichen. Er ist derjenige, das ist auch ein Job, den niemand sieht. Er mäht, er schneidet die Hecke drüben am Juhu, keiner sieht's. Meistens ich nicht mal. Diesmal habe ich es jetzt auch gesehen, dass wieder geschnitten ist. Und ich finde auch, das ist ein Job im Hintergrund. Du siehst nicht und keiner redet darüber. Aber ich finde, das ist ein treuer Dienst, den du jetzt auch über viele Jahre machst, immer wieder. Und das finde ich super. Danke. Da möchte ich den Urs Keller noch einschließen. Urs, du bist der, der immer wieder die Fäden zieht, der guckt, wo ist der Rasen dran, wo ist da dran, welcher Busch muss wieder weg. Und du tust einen guten Dienst, indem du köpfst und wieder Platz schaffst bei uns. Ganz herzlichen Dank auch für den Dienst im Hintergrund. Dann haben wir noch den Willi Walter, aber ich glaube, er ist nicht da heute Morgen. Er ist in den Ferien. Genau. Ruth, darf ich dir das stellvertretend? Ihr seid immer wieder relativ nah an ihn dran. Ich gebe euch das Fläschli Wein für ihn. Er ist immer derjenige, wenn die Birne kaputt ist, wenn die Tür klemmt, wenn das Wasser im WC immer noch läuft und nicht aufhört und so. Das sind alles so Dienste im Hintergrund und ich möchte das an der Stelle ganz bewusst platzieren, weil Gott bewusst Wert drauf legt auf diese treuen Diener. Und ich weiß, in der Gemeinde gibt es noch viele andere Jobs. Bitte, alle anderen, seid mir nicht böse, wenn ich heute nicht über euch rede. Ich habe jetzt das Team, das man sonst kaum sieht, jetzt einfach mal bewusst da rausgepickt. Ich denke, ein Tipp ist mir noch eingefallen, den man damals wahrscheinlich Josef hätte geben sollen, als er 17 Jahre alt war. Und zwar hätte ich ihm wahrscheinlich den Tipp gegeben, stop talking, halt doch einfach mal die Klappe. Wenn du einen Traum hast und wenn du etwas Großes tun willst und wenn der Herr dir etwas Fantastisches anvertraut und wenn sich die Brüder vor dir beugen und wenn sich die Sonne neigt vor dir und so, halt doch einfach die Klappe. Sei einfach ruhig, stop talking. Und ich glaube, das bräuchte es auch manchmal bei uns, wo wir vielleicht denken, du weißt, ich höre jetzt auf dem Rauchen, ich werde meinem Ehepartner immer gut tun und ich werde jetzt und oh, du in der Gemeinde, da hättest so Leute, die kriegen das einfach nicht auf die Reihe, können die sich nicht mal anstrengen und so irgendwie, weißt, stop talking, hör einfach auf mit Reden und start doing, mach's einfach. Ich glaube, das wäre der Tipp gewesen, den auch Josef damals gebraucht hätte. Mach's einfach. Wenn du Dinge siehst, die wichtig sind, dann pack's an, diene und red nicht einfach zu viel, ohne dass etwas passiert. Ich glaube, das ist eine Krankheit, die viele von uns haben, dass wir viel reden. Mö, söt, gell? Kennt ihr auch, mö, söt. Und keiner weiß, wer der mö ist, der söt. Bei uns daheim war es einfach. Wir hatten zwei Töchter und meine Frau. Und wenn es hieß, Mann sollte, dann war schon klar, wer da dran ist. Also, ich glaube, wenn Josef mit 17 das gelernt hätte, dann wäre es ihm an der Stelle vielleicht einfacher gewesen. Und ich möchte jetzt dir noch ein paar sarkastische Tipps geben. Wenn du willst, dass dein Stolz bleibt, wenn du deinen Stolz mit ins Grab nehmen willst, dann erstens heirate einfach nicht. Weil wenn du eine Frau hast, dann wird er dir schon helfen, von deinem Stolz runterzukommen, weil immer wieder Dinge passieren werden, wo sie dir, bei uns war es früher, wenn wir ins Bett gegangen sind am Abend, irgendwie noch vorm Einschlafen, oh Uwe, was ich dir schon lange mal sagen wollte. Und ich dachte, oh nein, bitte. Und wir haben da gelernt, wir machen es nicht mehr vorm Einschlafen, weil da ist dann nicht mehr. Aber wenn du eben deinen Stolz behalten willst, dann lass das, dann heirate nicht. Wenn du deinen Stolz behalten willst, krieg keine Kinder. Kinder sind direkt, Kinder sind klar. Meine Enkelin hat das letzte Mal, als sie bei uns war, gesagt, Opa, du hast aber einen dicken Bauch. Das ist einfach zack, peng, raus. Das ist halt so. Das kratzt am Stolz. Also wenn du Stolz mit ins Grab nehmen willst, keine Kinder. Dann geh am besten nicht in eine Kleingruppe. Dann bleib am besten du allein, weißt du, allein auf deinem Berg, mit dir zusammen. Du verstehst dich gut. Aber wenn du mit anderen zusammen bist, die anders ticken, dann hast du Potenzial zu lernen und deinen Stolz auch zu verkleinern. Wenn du deinen Stolz mitnehmen willst, dann arbeite einfach nicht in einem Team mit. Weil in einem Team wird es immer wieder Reibungen geben, wird es immer wieder unterschiedliche Ansichten geben und du musst lernen, Kompromisse zu finden und miteinander den richtigen Weg zu finden. Wenn du deinen Stolz mit ins Grab nehmen willst, dann lese nicht in der Bibel, weil da stehen schwierige Sachen für Leute, die stolz sind. Dann lass da am besten die Finger weg. Ich möchte euch einen Vers an der Stelle nennen, weil ich lese in der Bibel aus dem Grund mit. Da heißt es, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Man wird merken, was in dir ist. Man wird spüren, wie du lebst. Was du tust und was du nicht tust, wie dein Charakter ist, wie Gott an dir arbeitet, wie er dich verändert. Und zum Schluss noch die Frage, die habe ich mich auch gestellt, warum gibt Gott überhaupt Josef so früh, wenn er gar nicht damit umgehen kann scheinbar, warum gibt er ihm diesen Traum? Und der Traum, der ist so viel größer als alles, was er ja sich nur irgendwie vorstellen konnte. Warum macht er das? Später war der Traum nicht mehr wichtig. Da war das eher schwierig, als dann die Brüder kamen und er hat geweint und es war wirklich dramatisch. Warum hat Gott das überhaupt gemacht? Ich glaube, dass Gott das macht, weil er weiß, dass unser eigenes Ego eine unglaubliche Antriebskraft ist. Ich glaube, dass Gott weiß, wenn ich weiß, ich werde mal was Großes tun. Ich werde mal etwas bewegen. Meine Karriere, mein Auto, mein Haus, mein irgendwas. Das bringt mich in Bewegung. Diese Ego, sage ich mal, Vision, die mobilisiert. Und ich glaube, dass Gott in dem Ganzen als ein Puzzlestein auch das eigene Ego als Anschub mitgebrauchen kann. Gott weiß das und er sieht das. Er hat kein Problem damit, mit mir zum Beispiel mich auf den Weg zu bringen mit so einer Ego-Vision, weil er weiß, sonst läuft der Uwe nie los. Irgendwie, wenn nicht irgendwie Bühne und Konzerte und da vorne stehen und reden und so. Gott ist da souverän und er weiß auch, wo unser Antrieb ist. Und ich finde das so schön, dass Gott liebevoll mit Josef umgeht. Er hat ihn nicht, weil er sich durch den Stolz irgendwie schwer getan hat, gerade auf die Seite geschoben, sondern Gott ist mit ihm den Weg gegangen, auch weiter noch. Und das finde ich super. Gott meißelt, um nochmal zu dem Anfangsbild zurückzukommen, Gott meißelt, will das bei dir wegmeißeln, was nicht in Ordnung ist. Damit dein Charakter, damit deine Person, damit du als Christ ein wunderbarer Nachfolger werden kannst, dem er Großes anvertrauen kann. Das ist seine Liebe und die ist souverän und er hält dran fest, auch wenn du stolperst und Fehler machst. Er ist dieser Michelangelo, noch viel mehr als Michelangelo natürlich, der an uns arbeitet und der das Bild auch schon vor Augen hat und auch weiß, wo er ansetzen muss und kann, um uns in das Bild zu bringen. Ich möchte noch beten, jetzt für uns, dass er vielleicht dir zeigt, wo der Stolz noch hängt und wo es dran ist für dich, dass du das angehst. Vielleicht steckst du gerade auch in so einer Prüfung drin, in so einem Test und brauchst jetzt Durchhaltevermögen zum Dranbleiben und zum wirklich Zulassen, dass Gott da etwas wegschlägt. Vielleicht, wenn du auch da eine Bestimmung noch gar nicht siehst, würde ich beten, dass er dir hilft, die zu ergreifen, weil er einfach schon ein Stück weiter sieht. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser liebender Herr bist und dass du in großer Dankbarkeit und in großer Gnade auf uns schaust. Dass du uns siehst, wo wir sein könnten. Du siehst unser Bild und du arbeitest an uns. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, Stolz abzulegen, wo es nötig ist. Vater, ich bete auch, dass du denjenigen, die mitten in so einem Test drinstecken, die jetzt echt Mühe haben, dass du ihnen Kraft schenkst und Durchhaltevermögen und Vertrauen darauf, dass du es gut führen wirst. Herr Jesus, ich will auch beten für all diejenigen, die vielleicht einen Traum haben, aber ihren Platz noch nicht gefunden haben, dass du ihnen hilfst, den richtigen Platz zu finden, dort, wo du sie haben möchtest und dass sie sehen dürfen, wie du begleitest auf dem Weg dorthin. Vater, und ich bete, dass du uns Mut schenkst, nicht einfach nur zu reden, sondern auch zu handeln, es anzupacken, vorwärts zu gehen und Großes zu erleben, so wie wir das jetzt im Leben von Josef auch beobachten dürfen. Sei du uns gnädig, du allmächtiger, wunderbarer Gott. Amen.